Die Seriensprechstunde mit Ulrike Klode und Marco Maas.
Herzlich willkommen bei der Seriensprechstunde. Ich bin Ulrike Klode.
Und ich bin Marco Maas.
Und ihr hört einen niegelnagelneuen Podcast. Wir haben ein ganz simples Ziel mit unserem Podcast. Wir wollen gute Serien verbreiten. Wir wollen euch Serientipps geben. Aber das werden wir ein bisschen anders machen, als das andere Leute machen. Wir werden nämlich nicht einfach pauschal irgendwelche Tipps geben, sondern wir wollen ganz individuell Tipps geben. Das läuft bei uns so ab. Wir haben jemanden zu Gast und den beraten wir. Die Person verrät uns, welche drei Serien sie sehr gut fand und welche drei Serien sie nicht mochte. Und auf der Basis empfehlen wir dann jeder zwei Serien in der Hoffnung, dass die wirklich zum Geschmack unseres Gastes oder unserer Gästin passen.
Ja, Ulrike hat es ja gerade erklärt. Und wer das nochmal intensiver hören will und wie es dazu gekommen ist, wir haben eine erste Folge schon aufgenommen, die quasi nullte Folge. Da kann man sich das nochmal intensiver anhören. Heute gleich der erste Fall bricht mit der Regel, die wir gerade vorgestellt haben. Denn wir machen die Paarberatung. Denn jeder kennt das Problem. Wahrscheinlich, man muss sich zu zweit auf Serien einigen. Der eine mag mehr Action, der andere mag viel Liebe. Und in der Mitte liegt dann irgendwas. Und was dieses irgendwas ist, da haben wir dann vielleicht hoffentlich eine Idee. Unser erster Beratungsfall sind gleich zwei Leute, Kaspar und Susanne Mirau. Die haben nämlich genau dieses Problem, dass sie zusammen eine Serie gucken wollen, aber sie schwer finden.
Hallo, hier ist Leitmedium oder besser gesagt, hier sind Leitmedium und Frau Mirau oder auch Kaspar und Susanne. Und ihr hattet mich gefragt, was ich gerne für Serien gucke und welche nicht. Und da habe ich geantwortet, dass ich ja eigentlich immer abends immer mit Susanne zusammen gucke, die auch hier, sag doch mal was. Susanne, hallo.
Hallo.
Hallo. Dass ich ja eigentlich abends immer mit Susanne zusammen gucke und viel spannender wäre für mich oder für uns, dass wir Empfehlungen für uns bekommen. Und deswegen haben wir mir überlegt, was wir eigentlich gerne gucken. Im Moment gucken wir noch den Rest von Gilmore Girls, was uns beiden ziemlich gut gefällt, oder?
Jetzt die alten Folgen, ja. Ja, doch auch, ja.
Ich glaube, wir sollen keine Rezension abgeben, wir sollen nur sagen, was immer. Okay, also Gilmore Girls, gut.
Ja.
Mach's nicht kompliziert, ja.
Es ist okay.
Mad Men?
Ah, ja.
Mad Men war gut?
Ja.
Aber die letzte Staffel, die wolltest du nicht sehen, weil
die ist dann zu traurig geworden.
Die ist zu traurig geworden. Girls?
Ja.
Fanden wir gut?
Ja.
Ja, fanden wir gut. New Girl?
Ja.
Ja.
Aber lieber die zweite Staffel, wo sie ineinander sich verliebt haben.
Oh Gott, ja. Man merkt schon so einen leichten Hang zu Kitsch.
Bei dir, ja, finde ich auch.
Bei mir. Dann musste ich Vampire Diaries gucken.
Ja.
Ja, da muss ich dazu sagen, das war am Anfang ganz dolle schrecklich und das wurde Tatsache nachher erträglich, die Serie.
Und dann haben wir auch noch die geguckt, die dazugehört, mit denen, wo die woanders sind.
The Originals.
Ja.
Ich suche ja immer so ein bisschen die neuen Serien raus und es darf immer möglichst keine Toten geben.
Ja, was, besonders nicht am Anfang.
Was so ziemlich alle Serien.
Und auch nicht am Ende und zwischendurch. Und besonders auch auf gar keinen Fall. Das war der letzte Tatort, glaube ich, den wir gesehen haben, wo der Schwangeren in den Bauch getreten wurde. Also sowas auch auf gar keinen Fall.
Wir haben mal angefangen
bei... Und nichts mit Gewalt gegen Kindern oder wo Kinder sterben. Das geht auch nicht.
Okay. Also was ich jetzt sagen wollte, wir haben mal angefangen, Breaking Bad zu gucken.
Und auf keinen Fall was Gruseliges. Gruselig geht auch nicht.
Lass mich nochmal kurz.
Zum Beispiel das, was du gesehen hast mit der Wand. Mit den Lichtern auf keinen Fall.
Stranger Things.
Nein.
Ja. Also jedenfalls, ich würde sagen, wir haben auch angefangen, Breaking Bad zu gucken. Das fandest du gut gespielt und hast immer gesagt, das ist dir alles zu traurig. Und wir haben geguckt House of Cards. Da hattest du den großen Schockmoment in der zweiten Staffel, wo jemand stirbt. Das können wir deswegen auch nicht mehr gucken, obwohl du die Serie gut fandest, oder?
Ja.
Ich glaube, das ist genug Input, oder?
Nein, ich schlafe ja immer ein, deswegen kann ich
mir also, was ich mir ja wünschen würde, also ich finde es ja toll, wenn wir ab und zu so Hochglanzserien sehen, sowas wie Mad Men, also was jetzt nicht nur so klamaukig ist, aber eben auch nicht für dich in die vielen Muster reinfällt des Nicht-Guckens, also dass es nicht zu gruselig ist oder zu spannend, aber trotzdem so gut. Weißt du, was ich meine?
Ja, so wie Vampire Diaries.
Ja, genau. Also ich brauche dringend Hilfe.
Und ja, oder ich brauche Hilfe.
Ja, also wir brauchen dringend Hilfe bei unserer Serienauswahl und sind sehr gespannt auf die Empfehlung. Tschüss.
Tschüss.
Boah, ich bin wirklich froh, dass mein Mann und ich eine größere Schnittmenge haben, was den Seriengeschmack angeht. Aber ich finde es toll, dass die beiden trotzdem versuchen, Serien gemeinsam zu gucken und nicht sagen, du guckst deine und ich guck deine, sondern wir finden irgendwas.
Das wäre meine pragmatische Lösung in dem Fall gewesen. Ja.
Und da hoffen wir jetzt natürlich, dass wir weiterhelfen können. Die Bedingungen sind ja gar nicht so einfach. Ich zähle das kurz nochmal auf. Wir brauchen Serien, in denen keiner stirbt, in denen es keine Gewalt gegen Kinder und Frauen gibt, die nicht gruselig sind und die keine Comedy sind und die dem Hochglanzanspruch gerecht werden. Ich musste ein bisschen grübeln. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt hier spontan hören, sondern Marco und ich haben uns da natürlich ganz lange Gedanken drüber gemacht und haben lange hin und her diskutiert, was für Serien in Frage kommen. Und ich habe echt lange gegrübelt. Doch als ich dann die erste Idee hatte, floss es so richtig. Und nach nur wenigen Minuten hatte ich dann insgesamt 5 Serien auf meinem Zettel stehen, von denen ich denke, dass die passen würden. Aber es gibt ja nur 2 Tipps von mir und dann noch 2 von dir, Marco. Mhm. Und damit ich mich jetzt nicht noch 1000 Mal hin und her entscheide, sage ich jetzt schnell meine 2 Tipps. The Crown und Stolz und Vorurteil. Was Neues und was Altes also. Was sind deine Tipps?
Ich habe Louis und Halt and Catch Fire genommen. Das eine ist eine, das sind eigentlich beides Dramaserien. Das eine mit ein bisschen Comedy, aber ich glaube ausreichend wenig Comedy, als dass die Kriterien, die wir mitbekommen haben, nicht unbedingt jetzt hier zum Ausschluss führen, sondern es ist halt eine besondere andere Serie.
Dann stell doch vielleicht direkt mal Louis vor, oder?
Okay, ja, mache ich. Also Louis geht um, oder wird der Hauptdarsteller bei Louis ist Louis C.K. Das ist ein Comedian, den man vielleicht kennt. Das ist dieser rothaarige Glatzkopf mit Bart, der eigentlich dafür bekannt ist, immer ziemlich unflätig seine Witze zu machen und immer sehr, sehr dicht an Volkes Stimme ist in einer Weise. Und er hat sich jetzt hier überlegt, eine eigene Serie zu machen. Die Geschichte dazu ist auch ganz spannend. Ein paar Crowdfunding gestartet und er ist ja auch der erste Comedian, der es geschafft hat, seine Konzerte und Seele komplett selbst über seine eigene Website zu verkaufen und jetzt nicht auf Booker und so weiter zu gehen, was es für alle bezahlbar macht. Und er baut sich eine riesengroße Community auf von Leuten, die ihm dann folgen. Und diese Serie ist melancholisch Comedy-mäßig aufgebaut, weil wir gucken in ein an das Leben von Louis C.K. angelehntes Leben rein. Wir haben einen Comedian, der ein bisschen gescheitert ist in seinem Leben, aber auch ein bisschen erfolgreich. Also nicht die Extreme, sondern eben mehr das Normale, der genau die alltäglichen Probleme hat als alleinerziehender Vater, als jemand, der seine Rechnung bezahlen muss, als jemand, der für seine Kinder der Held da sein will, aber in Wirklichkeit genauso scheitert wie alle anderen. Teilweise drittklassige Auftritte in irgendwelchen Clubs hat, sie aber trotzdem machen muss. Dann Comedy-Kollegen, die man auch kennt, also wirklich ganz große Größen, die dann einfach mal sich selbst in der Rolle spielen und ihn dann niedermachen, also die Hierarchie innerhalb der Comedy-Szene in New York dann auch so ein bisschen spielen. Das ist so die vordergründige Geschichte. Und hintergründig bricht Louis C.K. in seiner Erzählung mit eigentlich so ziemlich jedem Genre, was man da kennt, wenn man über die ersten 3 Folgen hinausguckt, weil er fängt teilweise mit einem Narrativ an. Es gibt eine wichtige Rolle, das ist seine Ex-Frau, die wird in der ersten Staffel von einer Schauspielerin gespielt und in der nächsten von der anderen und in der dritten wieder von der nächsten. Also es wird überhaupt nicht erklärt, was da so passiert. Und er mischt dann auch teilweise Träume und Realität und man ist als Zuschauer am Ende, also ich war jedes Mal baff und habe dieses traurige Verstehen-Gefühl, da versteht mich einer und mich mit meinem Leben und gleichzeitig lache ich und gleichzeitig bin ich besser als er und gleichzeitig bin ich genauso schlecht. Also es ist eine sehr faszinierende Serie, in der sehr viel zusammenkommt. Also unbedingte Guckempfehlung von mir.
Und passend für die Miraus, hoffen wir doch sehr.
Ja.
Dann stelle ich jetzt mal meinen ersten Tipp vor. Das ist The Crown, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. The Crown ist die erste britische Serienproduktion für Netflix. Und die habe ich ausgesucht, weil sie erstens super toll ist und zweitens fast alle Anforderungen der Miraus erfüllt. Es geht um die junge Elizabeth Windsor, ihre Thronbesteigung und ihre ersten Regierungsjahre als Queen Elizabeth. Es stirbt zwar jemand, tut mir leid, ich habe keine Serie gefunden, wo niemand stirbt. Es stirbt jemand, und zwar ihr Vater, weswegen sie ja den Thron viel früher besteigen muss. Aber dieser Todesfall ist zwar traurig, aber nicht gewalttätig oder überraschend. Und er ist auch sowas von, ja, er ist quasi von der ersten Minute an klar. Deswegen denke ich, dass das trotzdem funktionieren könnte. Die Bilder sind opulent, die Kulisse und die Ausstattung sind originalgetreu und super detailreich. Also sie haben Buckingham Palace für die Dreharbeiten nachgebaut, weil sie da so viele Innendrehs drin hatten. Die Besetzung ist Wahnsinn. Claire Foy, die ich vorher noch nie gesehen hatte, spielt die junge Königin total toll. Gerade in den ersten zwei Folgen kommt sie mit überraschend wenig Dialog aus. Dafür setzt sie auf sehr starke Mimik und Gestik. Ihr politischer Gegenpart, Winston Churchill, wird von John Lithgow gespielt, der das ebenfalls richtig gut macht. Es ist zwar irgendwie schon ein Blick hinter die Kulissen des Königshauses, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber da ist natürlich wahnsinnig viel Fiktion dabei, das darf man nicht vergessen. Das Schöne ist, es geht in dieser Serie sowohl um die ganz großen Linien, also welche Rolle kann ein König in einer Demokratie spielen oder eben eine Königin. Dann sind aber auch eben diese kleinen, feinen, fiesen Hofintrigen damit reingemischt. Und was ich dann noch sehr spannend fand, hier wird das Bild einer Frau in einer sehr speziellen Rolle gezeigt, die auf sich allein gestellt ist. Es ist halt wirklich ja niemand da, der Erfahrung hat mit dem Job. Ihr Vater ist tot. Sie muss in ihrer Rolle wachsen. Es gibt unglaublich viele Erwartungen und Ansprüche. Und man merkt schon in diesen 10 Folgen, dass sie sich sehr, sehr stark verändert. Sie ist in der ersten Folge eine ganz andere Frau als die Frau, die dann halt in Folge 10 ist, obwohl gar nicht so viele Jahre dazwischen liegen. Und nebenbei muss sie dann auch noch so ein bisschen dafür sorgen, dass sie ihren Mann bei Laune hält. Prinz Philipp, der ist ja natürlich naturgemäß die zweite Geige, aber der kommt damit überhaupt nicht klar, obwohl er das ja wusste. Ich meine, wenn man die Thronfolgerin heiratet, weiß man, dass man die zweite Geige spielen wird. Kommt ihr nicht mit klar und da muss sie sich dann auch noch drum kümmern. Was mich an der Serie überrascht hat, obwohl man die Geschichte kennt und auch diese ganzen kleinen und großen Dramen, die am Hof, die innerhalb der Windsor-Familie und dann auch noch in der Regierung sind, ist es spannend gemacht, weil sie den Fokus nämlich auf die Entwicklung der Charaktere gelegt haben und nicht auf den Fortgang der Handlung, der allgemein bekannt ist. Der Kopf hinter The Crown ist übrigens Peter Morgan. Der hat sich mit der Materie bereits für seinen Film The Queen beschäftigt. Eine Staffel mit 10 Folgen gibt es bisher. Die zweite ist bereits in Arbeit und das Ganze ist auf 6 Staffeln angelegt. Also wir werden 60 Jahre lang die Queen begleiten. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel.
Würdest du sagen, dass ich das mag?
Ja, könnte ich mir vorstellen, weil es halt auch so viel Politisches hat.
Ja, okay.
Also diese Intrigen noch dabei und so. Und man erfährt auch wirklich viel über die Lage Großbritanniens kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also was für Sorgen und Nöte da waren und wie die Regierung damit umgegangen ist. Also phasenweise ist es wirklich sehr politisch und das finde ich eine schöne Mischung.
Ich muss ja sagen, ich habe jetzt gerade ein schlechtes Gewissen. Ich muss einmal aufklären, Ulrike bereitet sich viel, viel besser vor als ich. Die hat hier Zettel, auf denen sie genau weiß, was sie erzählen will, während ich das frei aus dem Kopf mache. Aber ich finde es toll, also gefällt mir sehr gut.
Oh, jetzt werde ich ganz rot. Dann erzähl du mal schnell weiter.
Okay, meine zweite Serie ist Halt and Catch Fire, spielt in den 80er Jahren und behandelt so ein bisschen das Thema Aufstieg des Personal Computers. Heißt jetzt nicht, dass da jemand, der sich nicht für Technologie interessiert und Computer gleich abschalten sollte, denn eigentlich ist der Computer dabei eigentlich nur so ein bisschen das, was die Story vorantreibt. In Wirklichkeit geht es eigentlich um verschiedene Beziehungen zwischen verschiedenen Personen untereinander. Hauptpersonen sind, und jetzt muss ich mal wieder, weil ich ja Serien immer hauptsächlich nicht nach Namen und Hauptdarstellern gucke, sondern über Funktionen muss ich dann mal die Namen spieken und nachgucken. Wir haben Joe McMillan, der von Lee Pace gespielt wird, der so ein bisschen die Steve Jobs-Rolle hat und ein, ich glaube, texanisches Softwareunternehmen, was so ein bisschen wie IBM aufgebaut ist, weg von dem reinen Bürorechner hin zum Lifestyle-Rechner bringen will und soll. Der selbst hat seine eigenen Konflikte mit Vaterfigur und was man da nicht so alles so hat, wenn man so ein Überflieger ist, was man da alles braucht. Und er kommt in eine Firma rein und trifft auf den Ingenieur Jordan Clark, der Chefentwickler ist und überzeugt ihn davon, jetzt was etwas anderes zu machen, den Rechner ein bisschen mehr auf die Allgemeinheit zu trimmen und dann auch vielleicht gegen die Entscheidung der Geschäftsführung mal hier was Neues durchzusetzen, alles auf eine Karte zu setzen und zu gucken, ob man dann gewinnt oder nicht. Und eine wirklich tolle Rolle ist dann noch Cameron Hove, das ist eine Programmiererin, die so ein bisschen die Punk-Attitüde mitbringt, also man hat den Joe, der den typischen 80er-Jahre-Anzugträger, also so American Psycho-mäßig so als Person dargestellt, dann den normalen Büroarbeiter, der eben mit Schlips und Kurzarmhemd in Texas dann rumhängt und sie dann eben als Punkfrau, die aber eben Programmierergenie ist und die drei bringen dann wirklich diesen Plot dann zum Fliegen. Wichtige Rolle weiterhin auch noch die Frau von dem Entwickler, von dem Gordon, die Frau von ihm ist auch noch wirklich eine wichtige Figur, denn sie ist eigentlich die bessere Programmiererin als er auch, hat sich aber wegen Kindern und Familie so ein bisschen aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen und stellt so ein bisschen im Laufe der ersten beiden Staffeln, die ich jetzt geguckt habe, inzwischen gibt es, wie ich gerade gesehen habe, 4, stellt sie sich so ein bisschen zurück und merkt aber, dass sie eigentlich besser wäre für den Job, den er macht. Also da gibt es auch noch ganz interessante Konflikte, die dabei sind. Und in der zweiten Staffel machen sie etwas, was ich sehr spannend finde. Sie switchen nämlich komplett die Perspektive von der Hardware auf die Software-Geschichte und von einer maskulin hierarchisch geführten hin auf eine andere, mehr chaotische geführte Firma, wo dann auch ganz andere Konflikte sind und wo dann plötzlich auch die Frau von diesem Entwickler mit der Mega-Entwicklerin zusammen plötzlich das Business schmeißt, was auch ein ganz interessanter Aspekt ist. Und man sieht so ein bisschen so das Gefühl, was wahrscheinlich ein Steve Jobs hatte, als er in diese Industrie eingetreten ist, sieht man in dieser Serie ganz gut wiedergespiegelt. Und was ich da sehr faszinierend finde, die haben für die einzelnen Charaktere auf Spotify auch Playlists angelegt für die einzelnen Hauptdarsteller. Das ist bei einer anderen Serie, Orphan Black, da kommen wir, glaube ich, in einer der nächsten Folge bestimmt auch nochmal drauf zu, ist es auch so. Und ich bin ein ganz großer Fan und höre die Soundtracks der einzelnen Personen wirklich regelmäßig in meinem Spotify-Stream, was ich gut finde.
Wie stark unterscheiden sich denn die Soundtracks der einzelnen Figuren?
Massiv, weil du hast Cameron, die eben Punkmusik hört, dann den Joe McMillan, der eben diese typische 80er Pop-Kram hört und die beiden anderen höre ich nicht, die sind da so dazwischen, das ist so ein Mainstream normal, aber die beiden gehen so einmal ins extrem Pop und in das extrem Punk, was ja auch die 80er Jahre ganz gut widerspiegelt, einmal dieses saubere elektronische und das dreckige Punkige mit Sex Pistols und hast du nicht gesehen, und das spiegelt den Charakter eigentlich sehr gut wider, also es macht Lust auf mehr.
Das finde ich super. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste, dass es halt natürlich Spotify-Listen zu einzelnen Serien gibt und so, aber zu einzelnen Charakteren, das ist ja großartig.
Können wir ja mal verlinken, da auch in den Shownotes.
Ja, auf jeden Fall. Das packen wir in die Shownotes, aber sowas von. Ach, schön. Ich habe ja, ich muss gestehen, dass ich heute in Catch Fire bin ich irgendwie nie rangekommen bisher.
Kann ich aber voll nachvollziehen. Also bei mir war das auch, ich glaube, es war ein einsamer Wintertag, wo ich dann gerade mal alles leer geschaut hatte und mir dann die ersten 3 Folgen am Stück gegeben habe. Bin ich auch rechneraffin und kann mit dem Thema auch was anfangen, aber es geht eigentlich gar nicht um dieses Thema an der Stelle. Das ist eine sehr eigene Erzählweise. Ich habe auch für die zweite Staffel wieder länger gebraucht, um da reinzukommen. Mhm. Und ich werde auch für die dritte Staffel mir wahrscheinlich wieder genau diesen einsamen Winterabend nehmen müssen, um da wieder reinzukommen. Also die haben die Anforderung war ja auch Hochglanz oder also die haben eine ganz eigene Bildsprache. Die finde ich die 80er Jahre auch so von der Kameraführung und von der Einfärbung der Bilder und so sehr gut beschreibt. Also man muss sich noch ein bisschen drauf einlassen, aber es ist dann eine sehr schön gespielte und ich glaube, Kritiker werden diese Serie, oder wahrscheinlich ist es auch so, Kritiker mögen diese Serie, aber ich glaube so im Mainstream ist die wahrscheinlich nicht so erfolgreich, aber die ist trotzdem sehr gut.
Die hat super Kritiken und ich glaube gerade die dritte Staffel, weil sich da die Frauenfiguren nochmal sehr spannend entwickeln, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist glaube ich eine AMC-Produktion, ne? Also ein Kabelsender, das ist ja der, die auch Breaking Bad gemacht haben und die auch Mad Men gemacht haben und die auch, was denn noch? The Walking Dead machen.
Das ist jetzt aber kein Qualitätsmerkmal, wenn jemand Walking Dead macht, aber naja.
Nein, aber das zeigt halt, dass sie eine große Bandbreite an spannenden Serien haben. Ne?
Ja.
So, wir gehen jetzt mal noch weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich in den Anfang des 19. Jahrhunderts zu meinem zweiten Tipp. Der ist ebenfalls was Britisches. Die Serie an sich ist schon 20 Jahre alt. Sie spielt im 19. Jahrhundert und es ist eine Verfilmung eines großartigen Romans, nämlich Jane Austens Stolz und Vorurteil. Da gibt es schon wahnsinnig viele Verfilmungen von natürlich, aber diese eine BBC-Verfilmung ist sehr, sehr sehenswert. Die ist nämlich nicht nur ein Film geworden, sondern sie ist eine Serie geworden, was diesem Roman viel gerechter wird als einfach nur ein Film, sondern das sind 6 Folgen, ich glaube jeweils so 50 Minuten oder so. Und dadurch ist in dieser Serie Raum für Details, für Gesten, für Blicke, für Nebensätze, die diesen Roman halt eigentlich auszeichnen, wo natürlich im Film nie Raum für ist. Und dann haben wir hier Colin Firth, der Mr. Darcy spielt. Er gibt diesen verstockten, stolzen, reichen Mann so gut, dass er die Rolle für alle folgenden Besetzungen in folgenden Verfilmungen eigentlich verdorben hat. An ihn kommt keiner mehr ran. Und da ist es auch kein Wunder, dass es in Großbritannien tatsächlich popkulturelle Werke gibt, die auf Mr. Darcy bzw. Colin Firth als Mr. Darcy fußen. Also Bridget Jones zum Beispiel hätte es nicht gegeben.
Ich wollte gerade sagen, also irgendwie sagt mir das was und ich hätte jetzt Bridget Jones gedacht, okay, interessant,
genau. Ja. Hm? Also die Tagebücher der Bridget Jones sind deswegen entstanden, weil die Autorin eben diese BBC-Serie geguckt hat und so hin und weg war von Mr. Darcy, dass sie sich dachte, da muss ich jetzt eine Figur zu entwickeln. Und es ist ja auch sehr erfolgreich dann als Film umgesetzt worden. Und witzigerweise ist ja dann in der Verfilmung der Bridget Jones Bücher Colin Firth, der dann die Rolle des Angeschmachteten spielt, der Mr. Darcy heißt. Also so ein wahnsinniger Zirkelschluss eigentlich. Okay, das war jetzt ein bisschen tausendmal um die Ecke, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Was mir gerade auffällt, ich habe noch gar nicht erklärt, worum es geht. Also, wer den Roman von Jane Austen nicht kennt, es wird die Geschichte von den Bennets erzählt. Ganz okay, wohlhabender Landadel. Die wollen ihre 5 Töchter verheiraten. Am liebsten möglichst natürlich an reiche und angesehene Männer. Und schnell ist klar, die 2. Tochter Elizabeth Bennet, die ist was Besonderes. Und die lernt dann zufällig diesen Mr. Darcy kennen. Der ist auch was Besonderes. Aber anfangs verachten sie sich und dann weisen sie sich ab und dann verändern sich die Gefühle. Und ich will das Ende jetzt natürlich nicht spoilern, obwohl es ja allgemein bekannt ist.
Aber Literatur, also eigentlich sollte es bekannt sein.
Ich spoilere es jetzt nicht, dann gibt es noch viele Irrungen und Wirrungen. Und auch heute noch, mehr als 20 Jahre später, ist die Serie eine wichtige Referenz. Es gibt ja diese Serie Poldark, die vorletztes Jahr in Großbritannien ein großer Erfolg war. Da spielt Aidan Turner mit. Aidan Turner hat in Poldark sein Oberhemd ausgezogen, hat halt irgendwie ein Feld abgesenzt. Und da wurde er sofort mit Colin Firth aus Stolz und Vorurteil verglichen, weil in Stolz und Vorurteil gibt es halt diese eine Szene, in der Colin Firth baden geht. Er hat alles an, aber er geht baden und geht dann raus und tropfnass läuft er dann so lang und dann begegnet er Elizabeth. Und diese Szene ist halt in Großbritannien immer noch so wichtig, dass sie sofort mit Poldark verglichen wurde. Das finde ich eigentlich sehr cool. Schon allein aus diesem Grund muss man Stolz und Vorurteil sehen, weil es halt eine wichtige popkulturelle Referenz in Großbritannien ist. So, diese Szene, diese Badeszene, die ich jetzt angesprochen habe, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mhm. Die gibt es nämlich auf YouTube. So, also hier stirbt jetzt auch niemand, fällt mir gerade auf. Ich habe doch eine Serie gefunden, wo niemand stirbt. Oder? Stirbt gar niemand?
Bestimmt stirbt da jemand.
Ja, aber keiner von den wichtigen Charakteren.
Ja, ja. Nee, dann
genau. Müsst ihr das doch passen. Genau, also Stolz und Vorurteil.
Ja.
Guckt es euch an.
Wenn das jetzt funktioniert, wäre ich gespannt auch für ein Feedback von den beiden, weil das war eine harte Nuss, muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Weil ja, im Endeffekt waren die Anforderungen genau das Gegenteil von dem, was ich persönlich so gerne an Serien mag, weil ich mag, wenn es wumst, ich mag, wenn eine gewisse Art von Gewalt und Konflikt da ist. Also ich muss auch, wie du sagtest, also wenn man da einmal länger drüber nachdenkt, dann findet man auch Sachen, die da reinpassen in dieses Schema. Aber jetzt irgendwie von 2 Leuten zusammen und dann noch ein spezielles Interesse, das war eine spannende Herausforderung, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja das Tolle, ne? Dass wir uns eben auf die, also ich finde das ja so toll an unserem Konzept, dass wir uns auf den Seriengeschmack der anderen Leute einlassen und nicht aus unserem Geschmack heraus urteilen, sondern halt versuchen, für jeden was Individuelles zu finden.
Genau.
Klar, die Tipps waren jetzt eigentlich für die Miraus. Aber, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, die Serien, die wir empfehlen, packen wir natürlich inklusive Trailer und Cook-Hinweisen in unsere Shownotes, denn wir wollen natürlich auch, dass ihr euch für die Serien interessiert, die wir hier euch empfehlen. Und damit sind wir jetzt mit unserer Beratung eigentlich auch durch.
Ich habe vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, wie ich sie gerade so gesagt habe, bei meiner einen Louis-Serie würde ich jedem, der vielleicht von den ersten Folgen, von den ersten beiden der ersten Staffeln nicht angetan ist, auf jeden Fall die 2. und die 3. Staffel vielleicht zuerst mal in die erste Folge jeweils reingucken, weil die sind komplett anders. Mhm. Also muss man auch, glaube ich, nicht nacheinander schauen, weil sie sind inhaltlich nicht wirklich miteinander verbunden, aber es ist einfach eine komplett andere Erzählweise. Also wer sich für das Thema, wie bereite ich einen Stoff auf, interessiert, für den sollte, das sollte man machen. Das wollte ich noch einmal nachreichen.
Guter Hinweis. Ja, wir haben ja auch ziemlich viel Trivia zu den Serien jetzt immer erzählt. Ne? Genau. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend.
So, ich glaube, damit sind wir durch, ne?
Ja,
für diese Folge.
Jetzt sind wir wirklich durch, genau.
Das Ganze soll ja aber weitergehen. Und deswegen brauchen wir die Hilfe der Crowd und die Hilfe von Leuten, die Hilfe brauchen. Deswegen haben wir hier noch den Aufruf.
Der nächste bitte.
Beziehungsweise.
Die nächste bitte.
Das soll heißen, wenn ihr in der Seriensprechstunde von uns Tipps haben möchtet, schreibt uns doch einfach eine Mail an.
Ich will eine @seriensprechstunde.de.
Und wir melden uns.
Die nächste Folge, oha, wollen wir jetzt schon sagen, gibt es im Januar.
Ach, wissen, gucken, wir gar
ob,
nicht.
Wissen wir gar nicht, ob wir es so genau hinkriegen. Wir schauen mal, es gibt demnächst neue Folgen. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gebt uns Sternchen bei iTunes. Wichtig ist, nur die volle Punktzahl, einzelne Sterne wollen wir nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann sagt uns das direkt oder schweigt für immer still. Ansonsten immer nur die Top-Bewertung. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt uns gerne auch warum. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis dahin, frohes Gucken.
Tschüss.
Die Seriensprechstunde mit Ulrike Klode und Marco Maas.